Seit ungefähr 2 Jahren gehen meine Frau und ich ziemlich regelmäßig ins Altersheim. Was wir dort machen? Wir essen. Natürlich nicht nur, aber wir essen auch. Wir besuchen die Eltern von Elisabeth, aber wir essen auch meistens miteinander. Und das hat einen ganz guten Grund. Das Essen im Altersheim ist lecker. Sie haben eine tolle Küche da und ein schönes Restaurant. Und wenn das Essen serviert wird, dann ist es gediegen, wirklich schön präsentiert. Wir lieben das. Und so hat es sich eingebürgert, dass wir ganz gerne, wenn wir mit unseren Eltern oder mit den Schwiegereltern von mir abmachen, dass wir uns zuerst zum Essen treffen und nachher den Nachmittag miteinander verbringen oder einfach die Zeit, die wir haben. Und der Clou am Ganzen, das Essen ist nicht nur günstig, sondern fast immer gratis, weil wir eingeladen werden. Kennst du das? Bist du auch schon eingeladen worden zu einem feinen Essen? Hast du es genossen? Mir geht es so, wenn ich an einem Ort bin und etwas Tolles bekomme, etwas, was mir richtig schmeckt, dann halte ich auch nicht zurück. Es ist das Altersheim Ebnet in Herisau. Also wenn ihr mal in Herisau seid, dann und die Gelegenheit und Hunger habt, dann geht da auch vorbei. Ja, dann erzählen wir doch davon. Ich könnte euch auch sagen, wo es gute Dessert gibt. Ich habe da meine Erfahrungen gemacht. Genau, so als Pastor hat man gewisse Vorzüge. Das ist wirklich wahr. Eingeladen zu werden zu einem Essen. Eigentlich ist der Auftrag des Freudenbotens gar nichts anderes. Ein Freudenbote lädt ein. Und wir kennen dieses Bild, da ist der Tisch, Psalm 23, der bereitet ist für uns. Jesus hat uns einen Tisch bereitet, heißt es. Oder wir kennen sogar das Bild des Hochzeitsmahls, zu einem Essen sind wir eingeladen. Also dieses Bild des Essens möchte ich heute Morgen benutzen und es durchziehen für diese ganze Predigt, eben um zu sagen, einzuladen zu Jesus. Die Aufgabe des Freudenbotes ist bildlich gesprochen nichts anderes als einzuladen zu einem reich gedeckten Tisch. Zu einem reich gedeckten Tisch. Um das geht es. Und deswegen habe ich mir auch eine Geschichte vorbereitet und werde ja auf eine Geschichte aus dem Alten Testament mich beziehen und die Prinzipien, die dort gelehrt werden, weitergeben, nämlich aus 2. Könige 7, die Verse 3 bis 10. Und ich lese sie noch einmal aus einer ganz anderen Übersetzung, aus der Elbefelder Übersetzung, 2. Könige 7, die Verse 3 bis 10. Nun waren da 4 aussätzige Männer am Eingang des Tores. Die sagten einer zum anderen, was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Wenn wir sagen, lasst uns in die Stadt gehen, in der Stadt herrscht ja die Hungersnot, dann werden wir dort sterben. Wenn wir aber hier bleiben, werden wir auch sterben. So kommt nun und lasst uns ins Heerlager Arams überlaufen. Wenn sie uns am Leben lassen, dann leben wir, und wenn sie uns töten, dann sterben wir. So machten sie sich in der Abenddämmerung auf, um ins Heerlager Arams zu kommen. Und sie kamen an den Rand des Heerlagers von Aram, und siehe, da war kein Mensch. Denn der Herr hatte das Heerlager Arams ein Getöse von Wagen und ein Getöse von Pferden hören lassen, das Getöse einer großen Heeresmacht. Da hatten sie einer zum anderen gesagt, siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige von Ägypten gegen uns angeworben, dass sie über uns kommen sollen. So hatten sie sich aufgemacht und waren in der Abenddämmerung geflohen. Sie hatten ihre Zelte und ihre Pferde und ihre Esel zurückgelassen, das ganze Heerlager, so wie es war, und waren um ihr Leben geflohen. Als nun jene Aussätzigen an den Rand des Heerlagers kamen, gingen sie in eins der Zelte und aßen und tranken. Und sie nahmen Silber und Gold und Kleider von dort mit und gingen hin und versteckten es. Dann kehrten sie zurück und gingen in ein anderes Zelt und sie nahmen auch von dort etwas mit, gingen hin und versteckten es. Dann sagten sie einer zum anderen, wir tun nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen. Und nun kommt und lasst uns hineingehen und es im Haus des Königs berichten. So kamen sie und riefen die Torwache der Stadt und berichteten ihnen, wir sind in das Heerlager Arams gekommen. Und siehe, da war kein Mensch und keine Menschenstimme, sondern nur die Pferde angebunden und die Esel angebunden und die Zelte so, wie sie waren. Da riefen es die Torwächter aus und man berichtete es drinnen im Haus des Königs. Erstens, selber beschenkt von Jesus Christus. Wenn jemand Jesus Christus kennenlernt, dann hat er fast immer zu Beginn so eine Zeit, in der er die Beziehung mit Jesus unglaublich genießt. Da ist diese Liebe, die er erlebt hat. Da ist die Vergebung, aus der er jetzt lebt und in der er jetzt steht. Und es ist tatsächlich so etwas wie, er ist an den Tisch gekommen und er kann sich da bedienen. Und Gott schenkt. Jesus schenkt Überführung von Sünde. Er schenkt aber auch Vergebung von Sünde. Und er schenkt Wiederherstellung, er schenkt Heilung. Und er erlebt oder sie erlebt, wie Gott führt, wie sie leitet und zeigt, wie Dinge angepackt werden sollen. Es ist im Grunde genommen ein Fest. Doch meistens passiert es so, dass wir irgendwann denken, das kann doch nicht sein. Es ist alles immer gratis und ich muss nichts dafür tun. Es ist einfach nur ein Geschenk. Und wir fallen zurück in unsere alten Strukturen und Muster und wir beginnen zu arbeiten. Und wir denken, ich muss mir meine Liebe, die Liebe Gottes verdienen. Ich muss doch etwas tun. Es kann doch nicht sein, dass alles immer gratis ist. Ich muss mich anstrengen, nur dann nimmt mich Gott wirklich an. Aber genau das ist ein Prinzip im Reich Gottes. Wenn wir zu Gott kommen, dann wird zuerst gegessen. Und erst dann werden wir einladen, und zwar weil wir dieses Essen genossen haben, weil wir diese Fülle gesehen haben, laden wir ein, eben auch zu diesem Essen und zu dieser Fülle zu kommen. Ein Prinzip im Reich Gottes. Zuerst kosten wir die Gnade und dann handeln wir aus der Gnade heraus. Und genau dieses Prinzip gibt uns diese Geschichte hier, die ich gelesen habe, weiter. Die Situation war wirklich schlimm. Ich glaube, das müssen wir uns wirklich vergegenwärtigen. Die Stadt Samaria war belagert, eingekesselt von den Aramäern, die von Syrien herkamen. Und sie haben sie begonnen auszuhungern. Und das ist übrigens eine Strategie, die der Feind auch manchmal bei uns persönlich anwendet. Uns einzukesseln, auszuhungern, abzuschneiden vom Wort, abzuschneiden von der Beziehung, vom Gebet, auszuhungern. Auch das ist eine Strategie. Und wenn wir uns vorstellen wollen, wie das sein kann, dann müssen wir uns heute in der Presse orientieren. Ihr habt gehört von der Stadt Mariupol in der Ukraine. Da sind Menschen eingeschlossen, eingekesselt von der russischen Armee in diesem Fall. Und sie haben kaum mehr zu essen oder nur noch wenig zu essen. Sie müssen schauen, wo sie frisches Wasser herholen. Und sind seit 3 Wochen eigentlich nonstop, leben sie in den Bunkern. Das ist Belagerung. Und ganz ähnlich oder vielleicht noch viel schlimmer war Samaria dran. Die hungerten schon länger. Und wie das beschrieben wird, ich möchte das gar nicht erzählen hier. Aber da gibt es diese Gruppe der 4 Aussätzigen. Ja, sie durften nicht in die Stadt rein. Die Reinheitsregeln schrieben das vor. Also lagerten sie vor der Stadt, vor dem Tor. Und denen ging es natürlich noch viel schlimmer. Sie hatten keine Vorräte. Sie waren angewiesen auf das, was sie bekamen. Sie konnten sich auch kein Essen erwirtschaften. Sie litten Tage oder Wochen Hunger. Hunger. Und in ihrer Erschöpfung waren sie nun da und hatten irgendwann so einen klaren Moment und haben gesagt, was machen wir? Wenn wir hier bleiben, sterben wir. Wenn wir aber in die Stadt gehen, sterben wir auch. Weil dann sterben wir vor Hunger, weil die in der Stadt auch nichts mehr zu essen haben. Es gibt nur eine einzige, ganz kleine, geringe Chance, wenn wir ins Lager des Feindes gehen. Vielleicht bringen sie uns um, ja, sehr wahrscheinlich bringen sie uns auch um. Aber dann sterben wir halt auch, oder? Aber vielleicht sagen sie sich, oh, die sind aussätzig, lasst sie vorbei. Oder es ist Barmherzigkeit da und sie sagen, die sind aussätzig, gebt ihnen etwas zu essen, sie leiden unglaublich. Und mit dieser ganz, ganz winzig, winzig kleinen Hoffnung machen sie sich in der Abenddämmerung auf den Weg Richtung Lager des Feindes. Sie schleppen sich dahin. Sie schleppen sich dahin. Und dann kommen sie zum Lager und sind völlig überrascht. Keine Menschenseele da. Kein Mensch, kein Krieger, gar nichts. Aber dafür die Pferde und die Esel und die Zelte und das Essen liegt herum. Das Essen da und da zu trinken. Ja, und was machen sie? Das Natürlichste von der Welt. Sie essen. Sie haben Hunger. Jetzt essen sie. Und sie nehmen von all dem, was sie haben und was sie sehen und essen langsam. Ein bisschen von da, ein bisschen von da, ein bisschen von da. Dazu ein Schluck frisches Wasser, noch mehr frisches Wasser. Und sie sättigen sich. Sie schlagen sich die Bäuche voll. Sie schlagen sich die Bäuche voll und genießen das. Und dann beginnen sie umherzuschauen und sie sehen, hey, da gibt es ja nicht nur Essen. Langsam kommen sie wieder zu Kräften, gehen in ein Zelt. Wow, Raubgut, Gold, Silber, Kleider, Schätze, Waffen, alles liegt da. Es liegt herum. Wir können uns einfach bedienen. In was sind wir da hineingeraten? Eine riesige Fülle für uns allein. Eine riesige Fülle für uns allein. Und sie haben genommen. Haben sich einfach bedient. Das ist das Prinzip, das Gott uns schenkt. Wenn man Hunger hat und zu Gott kommt und bei ihm andockt, dann heißt es, Johannes 1, Vers 16, aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade, Geschenk um Geschenk. Aus seiner Fülle haben wir das empfangen. Oder man könnte sehr gut auch übersetzen, wir haben genommen Geschenk um Geschenk um Geschenk. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wann bist du das letzte Mal vor Gott gestanden und hast in dieser Fülle von diesem Tisch, den Jesus für uns bereitet hat, genommen? So viel genommen, bis du gesättigt geworden bist? Vielleicht in einer Notsituation? Und ich rede nicht davon, einen Gottesdienst zu besuchen oder ein Kapitel in der Bibel zu lesen oder vielleicht ein Stoßgebet, sondern Gottes Gegenwart zu suchen. zu Hause in das Kämmerlein zu gehen oder in den Gebetsraum, den wir hier haben. Zeit mit Jesus zu verbringen, ihn zu suchen, ihm zu begegnen und ihm zu sagen, Jesus, ich hab's verbockt. Das ist die Notsituation. Ich weiß nicht, wie ich das wieder gut machen kann. War einfach daneben. Es war völlig falsch. Und ich sehe keinen Ausweg. Und dann mit Jesus unterwegs zu sein, im Gebet, im Wortlesen, in Anbetung und dann erleben, wie Gott Schritt um Schritt Anweisung und Leitung gibt, Führung gibt. Hey, komm, mach das, geh in diese Richtung, handle so. Und das dann umzusetzen und dann zu merken, ja, da gibt es einen Ausweg. Das ist die Fülle von Gott, bei der wir uns bedienen können. Oder vielleicht einfach, weil du in deinem Auftrag stehst und merkst, es geht nicht oder ich weiß nicht, was tun. Letzten Dienstag war das Team der Perlentaucher da und musste klar werden mit der Absage der Zittergruppe. Ihr erinnert euch, oder? Weil zwei von ihnen positiv waren. Was haben sie gemacht? Sie sind zusammengesessen und haben gebetet, haben Gottes Gegenwart gesucht. Herr, zeig uns, wie wir den Nachmittag gestalten sollen. Denn die Leute sind eingeladen gewesen und die sind dann auch gekommen. Und Gott hat ihnen Leitung geschenkt, Führung geschenkt. Sie haben sich bedient am Tisch von Jesus. Die Fülle haben sie empfangen. Und es war ein toller Nachmittag. So habe ich es mir sagen lassen und so habe ich es auch gehört als Hörzeuge. Und vielleicht ist es auch nicht der Dienst oder die Aufgabe, in der du stehst, wie das Martin auch erzählt hat, die dich irgendwohin in die Gegenwart Gottes treibt, sondern vielleicht ist es einfach der Grund, weil du Jesus liebst, weil du seine Liebe erlebt hast und ihm deine Liebe zurückschenkst. Und du sagst, hey, ich brauche wieder einmal eine Zeit mit Jesus. Ich möchte ihm wieder begegnen. Wie damals, in dieser ersten Zeit, genau wie damals. Und dann gehst du in seine Gegenwart und du sättigst dich mit seinem Reden. Sättigst dich mit der Erfüllung durch den Heiligen Geist. Sättigst dich vielleicht mit ganz neuen Wegweisungen, mit ganz neuer Richtunggebung. Vielleicht kommst du dann raus nach 2 Stunden in der Gegenwart Gottes und du kommst raus und sagst, Jeremia 33, Vers 3, habe ich erlebt. Und dort heißt es, rufe mich an, nicht in der Not, einfach so. Und ich will dir kundtun, große und unfassbare Dinge, von denen du noch nichts weißt. Gott sucht immer wieder Menschen, denen er Dinge mitteilen kann. Wegweisung geben, Offenbarung auch schenken. Und aus dieser Fülle kommst du raus, gesättigt bei Jesus. Das ist genau das, was wir eigentlich in unserem Leitsatz haben. Lebe danke. Und verschenken, aber zuerst danken. Oder im Leitbild selber, wo geschrieben steht, selber beschenkt durch Jesus Christus, wollen wir in Einheit an diesem Ort eine generationenübergreifende Gemeinde bauen. Es beginnt mit selber beschenkt durch Jesus Christus. Zweitens, wir behalten es nicht für uns. Unsere Aussätzigen, sie raffen also die Dinge zusammen, die sie wertvoll finden. Und ich bin überzeugt, sie haben sich da Gedanken begonnen zu machen, einer oder zwei haben vielleicht ein paar Esel genommen und haben begonnen, die Esel zu beladen, denn da liegt wirklich viel rum. Andere haben gesagt, hey, was ich mitnehme, das muss wenigstens Gold sein, denn Silber ist zu schwer, um es mitzutragen, einfach so. Wenn ich auch Gold tragen könnte, haben ihre Säcke wieder geplündert und gewechselt. Und so waren sie beschäftigt und gingen von einem Zelt ins andere. Von einem Zelt ins andere. Und dann kommt jemand, einer der vier, und ihm schlägt das Gewissen. Und er sagt, hey Leute, das ist nicht richtig, was wir tun. Wir wissen, da gibt es eine ganze Stadt, die hungert, die nichts zu essen und nichts mehr zu trinken hat. Und wir raffen hier Beute zusammen. Das kann es nicht sein. Wir müssen der Stadt das mitteilen. Wir haben ja eine gute Botschaft, denn es gibt Nahrung genug für alle in der Stadt. Es liegt ja da nur so rum. Es ist eine Freudenbotschaft, die Gnade Jesus zu erleben und die Fülle seiner Gnade und seiner Vergebung zu erleben. Und ja, wenn man mit Jesus sein Leben beginnt zu leben, erlebt man das in einem ganz besonderen Maß. Aber dann gibt es auch einige von denen, die sich wirklich bedienen an dieser Fülle, die mit der Zeit immer mehr, immer noch sich selber auch im Mittelpunkt sehen. Ich brauche noch Heilung für das. Ich brauche noch Veränderung für das, Jesus. Ich sollte ein gutes Seelsorgegespräch haben. Hat jemand etwas Mitleid, eine Portion vielleicht für mich? Und wir konzentrieren uns auf uns selber. Und der Gedanke, dass es andere Menschen gibt, die hungrig sind, wirklich hungrig sind und durstig sind, der kommt nicht einmal. Und das ist eine Herausforderung. Ich meine, das passiert vielleicht wenigen, aber es passiert. Aber auch hier haben wir ein geistliches Prinzip, das wir anwenden können. Und dieses geistliche Prinzip sagt, wenn wir den erlebten Segen großzügig verteilen, schaffen wir Platz für neuen Segen und geben Gott auch einen Grund, uns weiter mit Segen zu überhäufen. Großzügig zu verteilen. Es gibt Leute, die sind hungrig. Geistlich gesehen. Vielleicht sieht man es ihnen nicht an. Aber ich würde immer mehr behaupten, sogar unsere ganze Gesellschaft beginnt hungrig zu werden. Die Verunsicherung wächst. Die Orientierungslosigkeit wird groß, stark. Und ich möchte verdeutlichen, was ich meine. Vielleicht hat es mit dem Klima begonnen und einige haben aus dem Klima eine Katastrophe gemacht. Das hat uns schon verunsichert. Und da haben wir schon gefragt, wie können wir uns retten? Und dann kommt Covid-19 und Einschränkungen und man weiß nicht, wie man damit umgehen soll und das verunsichert uns noch mehr. Und jetzt sehen wir das Licht am Ende des Tunnels und jetzt kommt dieser Krieg in der Ukraine und neu, ganz neu flammt und für einige Generationen wirklich zum ersten Mal flammt diese Angst vor Atom auf. Aber überhaupt auch die Angst vor Krieg. Was passiert? Und im Hintergrund, nicht unbemerkt, aber irgendwo im Hintergrund erleben wir, wie doch die Preise zu steigen beginnen. Ja, wir sind direkt betroffen von dieser ganzen Geschichte. Können wir überleben? Die Herausforderung ist da. Die Orientierungslosigkeit ist da, die Unsicherheit ist in unserer Gesellschaft drin. Und das ist eigentlich Hunger. Sie suchen Orientierung, sie suchen Ordnung, sie suchen eine Perspektive für die Zukunft. Das ist da. Und das ist jetzt nur gesellschaftlich gesprochen. Aber reden wir doch von den vielen Einzelpersonen. Viele Einzelpersonen haben in ihrem Leben erlebt, wie sie abgelehnt worden sind, verletzt worden sind, vielleicht auch ausgenutzt, missbraucht, unten durchgehen mussten. Da ist vielleicht ein Mann gestanden, 40 oder schon etwas älter, aber immer wieder, obwohl er sein Leben im Griff hat, immer wieder hat er diese Erinnerung an, als er 6 Jahre alt war und der Vater gegangen ist, ihn und seine Mutter allein gelassen hat. Und er weiß heute noch nicht, weshalb. Oder da ist diese junge Frau, die von ihrer Mutter, von ihrer eigenen Mutter verächtlich Schlampe genannt worden ist. Die Verletzungen, die uns Menschen treffen und die viele Menschen erleben, die sind viele. Oder dann prallen wir an unsere eigenen Wertvorstellungen und merken, wir können unsere eigenen Wertvorstellungen nicht erfüllen. Wir versagen. Oder auf der anderen Seite sind die Erwartungen der Gesellschaft. Wie hoch sind die? Wie intelligent, wie schön, wie sportlich, wie erfolgreich muss man heute sein? Die Erwartungen der Gesellschaft, die Leute hungern. Sie suchen Nahrung, wirkliche Nahrung. Und jetzt ist es so, wir haben eine gute Botschaft. Wir haben eine gute Botschaft. Da ist Jesus Christus. Und er liebt jeden einzelnen Menschen genau so, wie er ist. Mit all seinen Fehlern. Er liebt dich. Egal, wie viele andere Personen dich nicht angenommen haben, oder auch dort, wo es vielleicht Bereiche gibt, die du in deinem eigenen Leben nicht annehmen magst oder nicht annehmen kannst, Jesus nimmt dich an. Und er hat Vergebung für all die Dinge, die du getan hast. Du musst ihn einfach darum bitten. Das ist die gute Botschaft. Und dort bei ihm können wir uns sättigen. Diese Liebe, die niemanden zurückstoßt, sondern alle sättigen kann. Und von dieser Liebe ist genügend da, denn Gott ist ein Gott der Liebe. Und er gibt gerne. Er gibt gerne. Er liebt die Menschen, jeden Einzelnen. Und er hat Antworten auf deine Fragen. Die wichtigen Fragen des Lebens. Wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich? Es gibt Antworten. Antworten. Und zwar Antworten mit einer Ewigkeitsperspektive. Es geht über den Tod hinaus. Jesus sagt zu, wer an mich glaubt, der bekommt ewiges Leben. So wie die Schrift sagt, der bekommt ewiges Leben. Hey, wir haben eine gute Botschaft. Wir können diese Botschaft weitergeben. Bei Jesus gibt es Heimat. Bei ihm können wir ankommen endlich. Und ja, wenn wir als Menschheit, jeder von uns, die biblischen Werte leben könnte, dann gäbe es keinen Krieg, kein Leid, keine Probleme. Gott weiß, dass wir das nicht können und dass wir das zu einem großen Teil eben auch nicht wollen. Und deshalb sagt die Bibel auch voraus, dass eben Seuchen und Kriege und Leid zunehmen wird. Aber gerade in dieser Zunahme des Leides, in dieser Zunahme der Unsicherheit, ist die gute Botschaft da. dann sagt Jesus, wenn ihr das alles sehen seht, Lukas 21, wenn das kommt, dann hebt eure Häupter. Freut euch, denn der Tag, da ich zurückkomme, ist nahe. Oder in Matthäus 24, Vers 18, eine weitere gute Botschaft. Bevor das Ende kommt, darf, ich formuliere das jetzt frei, dieses Evangelium allen Menschen verkündet werden, auf der ganzen Welt. So soll es passieren. Und dann erst, dann kommt das Ende. Wie ist das mit deinen Freunden? Dürfen wir diese Botschaft zurückhalten? Sollen wir sie für uns behalten? Drittens, wir laden Menschen ein, in die Fülle Gottes zu kommen. Ein letztes Mal ein Blick auf unsere vier Aussätzigen. Die vier Aussätzigen machen sich also auf den Weg. Sie gehen zu Samaria, zur Stadt, sie gehen zum Tor und dort, es ist noch Nacht. Und dort rufen sie den Wächtern zu und sagen, hey, wir waren im Lager des Feindes. Es ist niemand mehr da. Essen im Überfluss. Es liegt alles herum. Wenn ihr nicht kommt, dann verkommt das Essen. Genügend für alle. Ihr müsst einfach hier zuerst einen halben Kilometer geradeaus, dann 500 Meter rechts, leicht rechts, dann werdet ihr das Lager sehen. Es ist nicht zu übersehen, alle Zelte stehen noch da, die Pferde sind noch da, alles da. Und die Torwächter nehmen diese Botschaft auf und sie berichten es dem König. Sie haben es nicht zurückgehalten. Und genau das machen wir eigentlich auch, wenn wir jemanden zu Jesus Christus einladen. Wir laden ihn ein und sagen, da gibt es Essen, da gibt es Nahrung. Nicht wir, aber da, bei Jesus am Kreuz. Dort gibt es, was wir brauchen. Und dann laden wir die Leute dazu ein. Und ja, es ist so. Wir versuchen, die Gottesdienste und die Programme in unserer Gemeinde so zu gestalten, dass sie geistlichen Tiefgang haben. Ich staune immer wieder, wie viel zum Beispiel die Techniker investieren, einfach damit alles läuft. Oder die Musiker, einfach damit alles läuft und damit wir einen Lobpreis haben können, um Gott zu begegnen. Ich staune immer wieder über jeden von euch, wie er sich einsetzt, da und dort und mithilft und wie wir so gemeinsam Gemeinde bauen können. Aber um das geht es nicht. Ich meine nicht zuerst die Einladung in den Gottesdienst, sondern ich meine ganz konkret die Einladung, in eine Beziehung mit Jesus Christus hineinzustehen und diese Beziehung aufzunehmen. Schwierig, oder? Ich möchte euch versuchen, einen Weg zu zeigen, eine Möglichkeit. Wenn man in ein Gespräch kommt mit jemandem und über Gott zu sprechen beginnt und dann vielleicht das Wort Evangelium auch fällt und dann den fragenden Blick des Gegenübers sieht, dann möchte ich dich ermutigen, das mal auszuprobieren. Dann fragst du ihn, darf ich dir etwas aufzeichnen? Ich möchte dir zeichnen, was das Evangelium ist. Und dann holst du so ein Flipchart oder einfach ein Blatt Papier und du nimmst dir den Schreiber, den du gerade hast und du sagst ihm, schau, das Evangelium ist folgendes. Es beginnt mit Gott. Zuerst ist Gott. Er steht zu oberst. Aber Gott hatte solche Sehnsucht nach Gemeinschaft, dass er den Menschen gemacht hat. Er hat den Menschen geschaffen, um mit dem Menschen Gemeinschaft zu pflegen. So hat er den Menschen gemacht. Und diese Beziehung, die Gott mit dem Menschen gepflegt hat, die war einfach toll. Da hat die Liebe dominiert. Da war automatisch Gerechtigkeit. Da war Rücksicht, Empathie. Eine tiefe Verbindung ist entstanden. Doch leider hat der Mensch irgendwann gesagt, halt, ich möchte auch sein wie Gott. Und er hat diese Beziehung unterbrochen. Und er hat sich auf den Weg gemacht und hat sich immer mehr von Gott entfernt. Immer mehr von Gott entfernt. Und auf diesem Weg, wo er sich von Gott entfernt hat, hat er Dinge gemacht, die nicht gut waren. Er hat sie auch erlebt. Andere haben es an ihm gemacht. Er wurde ausgenutzt. Er hat aber vielleicht auch ausgenutzt. Er wurde belogen. Er hat aber vielleicht auch gelogen. Vielleicht gestohlen, gemordet. All diese Dinge sind passiert. Hass. Man hasst andere Menschen. Und so weiter. Und diese Dinge, die der Mensch hier macht, sie machen nichts anderes, als diese Distanz zu Gott noch zementieren. Denn alles, was er macht, ist wie so ein Stein, der in eine Mauer gebaut wird, die ihn, den Menschen, letztendlich einfach trennt von Gott. Und hier noch einmal Unversöhnlichkeit. Und die Mauer wächst und wächst und wächst. Es ist nicht so, dass der Mensch Gott nicht vermisst hätte. Das tut er. Und das tut jeder Mensch. Irgendetwas in seiner Seele, in seinem Innern, in seinem Herzen wartet darauf, gestillt zu werden. Eine Sehnsucht hat jeder Mensch in seinem Herzen. Und die kann nur durch Jesus gestillt werden. Nur in der Beziehung zu Gott kann diese Sehnsucht gestillt werden. Und deshalb hat sich der Mensch auch aufgemacht. Und er hat gesagt, okay, was kann ich machen? Ich versuche es. Ich versuche es doch einfach mal mit guten Werken. Vielleicht komme ich so zurück zu Gott. Wenn die guten Werke, die schlechten Werke vielleicht ausgleichen. Oder ich versuche es, indem ich Geld bezahle. Vielleicht bringt das etwas. Ich spende an wohltätige Organisationen oder für Krisenhilfe, Flüchtlingsopfer und. Und ich sage nicht, das ist vergebens, aber hin zu Gott. Und er hat gesagt, oh, vielleicht muss ich einfach ein gewisses Maß an religiöse Übungen machen. So und so lange beten. Oder all diese Figuren, wie man das im Yoga kennt. Oder all diese Dinge, religiösen Rituale, die auf der Welt zu Hunderttausenden zu haben sind. Und wenn ich sie nur oft genug, treu genug, vielleicht komme ich dann weiter. Vielleicht komme ich zurück zu Gott. Geht nicht. Geht nicht. Die Mauer steht dazwischen. Die Beziehung ist zerbrochen. Geht nicht. Der Mensch hat keine Chance. Und schaut, diese Dinge waren Unrecht. Und Gott ist auch gerecht. Und das bedeutet, dass diese Dinge Konsequenzen haben. Denn Gott setzt seine Gerechtigkeit um. Und wir leben in dieser Entfernung von Gott ganz genau in dieser Konsequenz von dem, was wir getan haben, was nicht gut war. Aber Gott ist eben auch ein Gott der Liebe. Und darum hat er gesagt, er hat das, sag ich mal, die Not, den Hunger von uns Menschen gesehen und er hat gesagt, das geht so nicht. Ich muss eine Lösung schaffen. Und dann hat er eine Lösung geschaffen. Er hat uns seinen Sohn gegeben. Er hat uns seinen Sohn Jesus Christus gegeben. Er war unschuldig, er war rein. Er lebte in der Beziehung mit Gott. Diese Beziehung, die war da, die hat gelebt. Und wir haben den Sohn Gottes ans Kreuz genagelt. haben wir getan mit unserer Schuld. Aber weil er unschuldig war, hat er für diese Dinge am Kreuz bezahlt. Die Dinge, die wir gemacht haben, hat er bezahlt und auf sich genommen. Und weil er das getan hat, hat er diese Möglichkeit und diese Kraft, diese Mauern für uns zu entfernen, wegzunehmen und uns einzuladen, ganz neu in eine Beziehung mit Gott. Und so können wir zu ihm kommen, können vor ihm stehen und hier diese Vergebung, die er gewähren möchte, annehmen. Und das ist das Evangelium. Um das geht es. Und das Ziel ist, dass wir wieder ganz neu in diese Beziehung, die wir hier paradiesisch nennen könnten, mit Gott hineinstehen können. Das bietet uns Jesus an. Wir müssen nur diesen Schritt machen. Und das ist das Evangelium. Das kannst du dann deinem Gesprächspartner so sagen und dann kannst du ihm diese ganz entscheidende Frage stellen und du fragst ihn, wo denkst du, wo stehst du? Und ich kann euch sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen sehr genau wissen, wo sie stehen. Da sagt jemand, ja, ich bin irgendwo hier. Ich versuche, ich mache das, gute Werke und so weiter. Ich bin irgendwo hier. Oder da sagt jemand, ja, ich habe überhaupt kein Interesse an Gott. Ist mir gleich. Ich stehe hier. Oder jemand sagt, ich stehe da, vor dem Kreuz. Ich weiß, es gibt Jesus und ich weiß, es gibt diese Möglichkeit der Vergebung und diese Möglichkeit der Beziehung mit Jesus. Und dann vielleicht die nächste wichtige Frage. Was hindert dich, dieses Angebot mit Jesus einzugehen und diesen Schritt hier zu machen? Und je nachdem, wo er sich verortet hat, wird er sagen, ja, das und das und das oder eigentlich nichts mehr. Und dann bietest du ihm ein Gebet an. Wenn das so ist, wenn du das möchtest, möchte ich gerne mit dir beten. Und du betest mit ihm und er kommt zu diesem Tisch. Er kommt zu Jesus in diese Fülle. Und da kann er sich bedienen. Und dort erlebt er diese Beziehung mit Gott ganz neu, diese Gemeinschaft. Und er erlebt Werte, die tragen und Hoffnung, die Bestand hat. Und ich möchte dich auch heute fragen, weißt du, wo du stehst? Stehst du hier? Stehst du hier, hier oder vielleicht hier? Wenn du hier stehst und du sagst, ich habe von dem nichts gewusst, ich habe das nie verstanden, dann möchte ich dich einladen, nach dem Gottesdienst auf mich zuzukommen. Ich möchte gerne mit dir beten und ja mit dir diesen Schritt hier machen, wenn du das möchtest. Wir kommen an den Tisch Gottes. Dort ist die Fülle. Dort bedienen wir uns. Und wenn wir gesättigt sind, dann gehen wir raus und laden andere ein, auch diese Fülle zu erleben. Amen.